Also wir haben jetzt unseren Blob und so weiter haben wir jetzt gemacht. Die SQL-Azure-Verbindung funktioniert auch schon, da kommen wir aber später dazu. Jetzt machen wir mal das fertig. Das heißt, wir haben jetzt im Storage Explorer, das ist ja gar nicht der Storage Explorer, wir haben jetzt im Storage Explorer halt eben mal einen Blob und so einen Table Entry drinnen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur mal schauen, dass wir diesen Table Entry und diesen Blob halt einmal da irgendwie in dieses Data Grid reinbringen und zum Download zur Verfügung stellen. Und dafür würde ich gern die Object Data Source in ASP.NET verwenden. Das ist nichts Neues eigentlich, das gibt es schon seit 5 Jahren. Und die fügen wir mal hier ein und nur schauen wir nur mal ein bisschen, was da die Requirements sind. Ja? Und dann können wir unsere Schnittstelle wieder weiter anpassen. Also wir machen eine Object Data Source und wenn wir eine Object Data Source konfigurieren, dann will er haben, dass wir ein Objekt auswählen. Das wird unsere Downloads Table Source sein. Downloads Table Source. Und von dieser Downloads Table Source hätte er dann gerne eine Select-Methode, eine Update, Insert und Delete-Methode, wobei die Select verpflichtend ist, die liefert ihm die Daten zurück und die anderen sind optional. Das heißt, das brauchen wir im Prinzip noch in unserer Downloads Table Source. Da können wir jetzt diese ganzen statischen Methoden zuklappen. Also irgendwie, ich habe gestern diese Demos vorbereitet auf zwei Full-HD-Schirmen mit 1900x1080 und das ist dann so schwierig, sie auf die Auflösung umzustellen. Gut, okay, was brauchen wir? Wir brauchen also mal irgendeine Form von klar, also Instanz, Property oder Methode, um diese Abfrage zurückzukriegen. Das heißt also, wir sagen, wir wollen am besten so ein IEnumerable, Downloads Table Entry, Select Entries haben und geben da String Year mit. Und dann brauchen wir im Prinzip da drinnen unseren Downloads Table Context. Den brauchen wir aber eigentlich generell öfters. Daher Downloads Table Context, unseren ADO.NET Data Services Context, Table Context und den tun wir im Public Constructor Downloads Table Source auch gleich konstruieren, indem wir hier sagen Table Context equals new Downloads Table Context, zack, und der will als Parameter übergeben bekommen die Base Address, Storage Account, Table Endpoint, Absolute URI und Storage Account, Credentials. So, damit haben wir unseren Table Context und können hier sagen Return from in Table Context Entities. Na, die haben wir anders genannt. Download Entries. Das ist unser iQueryable Create Query Aufruf, den wir da in diesen Property Kapseln. Where e.partitionKey gleich hier select e. Also Punkt to List. Dann returnen wir das Ganze als Liste. Also wie wir schon sehen hier, ich verwende also jetzt unseren Table Context, um das Ganze als Liste zurückzuliefern und ich lade mal schon maximal nur die Daten von einer Partition, was bei ein paar Millionen Records schon nicht mehr empfehlenswert wäre. Ja. Gut. So. Soweit so gut. Jetzt können wir mal kompilieren und können darauf gehen. Sagen Configure Data Source, sagen hier, scrollen wieder runter, also da muss auch noch ein neues UI her, scrollen wieder runter, Downloads Table Source ist unsere Klasse, die diese ganze Logik kapselt, Select Entries ist das, was spannend ist, der Parameter Year kommt von einem Control, Year Text und der Default Value ist 2010, sagen wir, Finish. So. Und jetzt binden wir das Grid, sagen hier, an diese Object Data Source. Schaut super aus. So. Aber im Endeffekt schaut es immer nicht so aus, wie wir es gerne hätten. Daher sagen wir hier mal Edit Columns. So. Row Key und Partition Key machen wir nämlich Visible False. Die interessieren in Wirklichkeit niemanden. Timestamp auch nicht. Und Blob URL konvertieren wir in ein Template Field. Convert to Template Field, okay. So, und jetzt sagen wir hier Edit Templates Item Template für Blob URL. Blob URL. Und Blob URL sollte werden nicht ein Label, weil ein Label ist fad, sondern ein Hyperlink. Hyperlink, Edit Data Bindings. Der Name wird sein der Download Name und den Navigate URL binden wir an die Blob URL. Okay. So, und jetzt sagen wir hier End Template Editing, sagen Save, Ctrl Shift B, um das Ganze zu bilden, sagen wir mal F5. Und staunen. Das Ganze wird wieder in unsere lokale Fabric deployed. Sagen hier F5. Waiting for all instances to start. So, jetzt kommen wir gleich auf die Managed Downloads drauf. So, und et voilà, Test Download ist da drinnen. Wir machen jetzt noch einen Second Download. Category ist auch Code und das File wird sein das PowerPoint. Upload. So, sind wir wieder in unserem Blob Storage drinnen und unser Second Download ist auch da. Ja. Und wenn wir da draufklicken, yes, dann, dann crasht das Development Story UI. Aber wir sehen, es ist erfolgreich runtergeladen worden und in unserem Storage Explorer sehen wir halt eben auch jetzt die zwei Blobs hier und die Run Query, zwei Table Entries. Das ist also der Weg, wie man mit diesem Azure eigenen Storage umgehen kann. Gut. Soweit, so gut. Das SQL Azure machen wir ganz zum Schluss. Ganz am Ende. Das war sozusagen Storage und also Table, Blob and Queue. Gut, nächster Schritt, Advanced Concepts, den werden wir uns heute nur mal ganz kurz anschauen. Das ist die Azure App Fabric. Die Azure App Fabric ist quasi als Integrationsplattform zu verstehen. Und zwar Integrationsplattform von zwei Perspektiven. Perspektive 1 ist Connectivity, das heißt also, wenn ich Services habe, die ich on-premise in meinem Datacenter habe und ich möchte sie mit einer Cloud-Applikation integrieren, dann kann das über den Service Bus passieren. Und das zweite ist Security. Und zwar im Sinne von Federated Security. Das heißt also, ich möchte Cloud-Applikationen mit eigenen Applikationen integrieren können, ohne dass ich in der Cloud separat tausende von Benutzern managen muss und synchronisieren muss. Sondern ich agiere mit meinem Identity Provider aus meinem Unternehmen als Security Token Service und integriere dem mit einem Access Control Service, das in der Cloud ist und das Tickets für den Zugriff auf Cloud Services ausstellt, kurz formuliert. Gut, wie funktioniert es mit dem Service Bus? Was für ein Problem löst er in Wirklichkeit? In Wirklichkeit löst er eigentlich einige interessante Probleme. Problemfall Nummer 1, das ist das offensichtlichste, ist, wenn ich jetzt einen Service on-premise habe, dann steht da eine Firewall dazwischen. Ja, dieses Problem lässt sich noch relativ gut im Griff kriegen, weil ich könnte einen Port, ein Port-Forwarding auf eine bestimmte Maschine innerhalb meines Rechenzentrums in der Firewall konfigurieren. Ja, das geht relativ leicht. Spannend wird es aber, wenn ich dann beginne zu sagen, okay, na, welche Adressen vergebe ich denn für diese ganzen Services? Und das ist gerade also in der Zeit, wo halt IPv6 zwar gerade mal im Kommen ist, aber noch nicht wirklich deployed ist und die IPv4-Adressen alle schon ausgehen, eigentlich ein sehr großes Problem. Das zweite große Problem, das mit der Adresse in Verbindung kommt, ist das ganze Thema Network Address Translation. Ja. Dass er so meistens nach außen hin, so wie wir es ja vorher schon erlebt haben, halt irgendein Proxy mit seiner Adresse auftritt. Ja, wie komme ich dann jetzt wieder zurück zu meinem Service? Ja. Das ist das nächste Problem, mit dem man zu kämpfen hat. Ja. Und dann natürlich der ganze Security-Aspekt. Ja. Und diesen drei Problemen nimmt sich der Service-Bus wie folgt an. Und zwar sagt er, machen wir Folgendes. Ich spiele als Cloud-Service-Kommunikationsbroker zwischen Services. Und es gibt einen Publisher, der schickt Messages in diesen Service Bus, der in der Cloud steht, raus. Und es gibt Subscriber, die subskribieren sich für Messages. Allerdings machen sie es nicht so, dass sie sagen, du, wenn du ein Message hast, dann schick sie bitte an diese IP-Adresse mit diesem Port, sondern sie sagen, ich baue eine Verbindung von innen nach außen auf zum Service Bus, bin dann mit dem Service Bus connected als Subscriber, genauso der Publisher, der baut eine Connection von innen nach außen zum Service Bus aus, schickt Messages raus und der Service Bus verwendet die existierenden Connections, um die Messages dann zu den Subscribern reinzuschicken. Ja. Das hat einen interessanten Vorteil und gleichzeitig auch Nachteil. Ja. Nachteil ist, dass ich damit die Firewall umgehen kann. Ja. Vorteil ist aber, dass ich einen Service zur Verfügung stellen kann, dass sie sehr einfach und ohne IT-Administrator-Involvement online und offline nehmen kann. Also ich könnte zum Beispiel sagen, mein On-Premise-Subscriber ist nur von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr erreichbar für meine Partner über einen gesicherten Kanal. Und ich kann den online und offline nehmen, ohne dass ich irgendwelche Port und NAT und sonstigen Konfigurationen in der Infrastruktur mache, weil die Verbindung ja immer von innen nach außen passiert. Und nie von außen nach innen. Also es passiert nie eine Verbindung von außen nach innen. Der Weg von außen zum Service rein oder so geht immer ausschließlich über die gesicherte Verbindung vom Service Bus. Ja. Das ist die Idee dieses Service Buses. Halt eben. Verrechnet wird der auf per Connection Basis pro Tag. Das heißt also, wenn ich 5 Connections am Tag gleichzeitig zum Service Bus offen habe, das ist meine maximale Anzahl an gleichzeitig offenen Connections ist zum Beispiel, dann werden mir 5 Connections verrechnet. Der Datentransfer spielt beim Service Bus in dem Sinn jetzt keine Rolle, weil ich über den Service Bus sowieso keine Gigabyte von Daten transportieren kann. Der ist wirklich als Messaging Infrastructure im Sinne eines ESB nur halt im Internet zu verstehen. Na? Na? So. Gut, das ist also sozusagen der Service Bus. Funktionieren tut das Ganze über WCF, Windows Communication Foundation. Das heißt, es gibt einfach zusätzliche WCF-Bindings und WCF-Behaviors, die ich konfigurieren kann, um mein WCF-Service als Subscriber oder als Publisher mit dem Service Bus zu verbinden. Für alle Protokolle, die WCF standardmäßig kann, also HTTP, TCP, also für die wichtigsten Protokolle, HTTP, TCP, HTTPS und so, ist es so, dass es neben den normalen Bindings, also WS, HTTP, Basic, HTTP, Net, TCP, gibt es zusätzliche Bindings mit dem Service Bus SDK mitgeliefert, die immer das Wort Relay drinnen haben, also WS Relay HTTP Binding, Basic Relay HTTP Binding, Net Relay TCP Binding sind die Gegenstücke, um mit dem jeweiligen Protokoll über den Service Bus Kommunikation zu fahren. Im Code brauche ich bei meinen WCF-Applikationen kaum etwas ändern. Ja. Wenn ich manuell hoste, muss ich den Hosting-Code ein bisschen umschreiben. Wenn ich im IIS hoste, mein Service jetzt fehlen mir die Worte, dann brauche ich ausschließlich konfigurieren. Gut. Das zweite Service, das in der App Fabric drinnen ist, ist das Access Control Service. Das ist im Prinzip ein Ticket-Service. Das heißt also, ich kann eine Anfrage zum Access Control Service aller, ich würde gerne auf das Cloud Service X des Accounts Y zugreifen, schicken und das Access Control Service stellt mir ein standardisiertes Ticket aus. Das Ticket kann sein ein SAML Token, das kann sein ein SWT, Structured Web Token, das ist ein Standard, wo Microsoft und Google dran arbeiten, also quasi eine Lightweight-Variante von Federated Identity, die halt das ganze SOAP, CLIMBim und so nicht braucht, sondern nur über HTTP GET, POST, PUT, DELETE, also REST-basiert funktioniert. Der Standard, falls es Sie interessiert, nennt sich OAuth, also ich muss es glaube ich schreiben, weil sonst geht es nicht. Der Standard nennt sich OAuth Wrap /SWT. Ja. SWT ist der Standard für diesen Lightweight HTTP Token. OAuth Wrap Web Resource Authorization Protocol nennt sich das, ist quasi das Federation Protocol auf REST-Style umgesetzt, so ungefähr. Was wir im Endeffekt machen als Owner des Accounts, wir konfigurieren dieses Access Control Service und sagen, okay, wenn jemand mit einem SAML-Token daherkommt, der von einem lokalen Identity Provider ausgestellt wurde und der hat diese und jene Eigenschaften, dann stellen wir ein Ticket mit anderen Eigenschaften auf, aus das für den Zugriff auf eines unserer Cloud-Services berechtigt und mit dem unsere Cloud-Services dann auch autorisieren können. Gut, das ist das Access Control Service. Es ist also eine vereinfachte Form einer Federated Identity Infrastructure. Wir haben uns kurzerhand entschieden, das REST-basiert auf der PDC letztes Jahr zum Launch zu liefern, weil wir das Feedback bekommen haben, dass es einmal mehr so REST-Style Web Services und Web Applications geben wird und dass für die Enterprise Integration halt es reicht, wenn wir ein vollwertiges WS Trust SAML Security Token Service nachliefern, und das wird im Laufe dieses Jahres auch kommen. Dann werden wir beides unterstützen, REST-Style Federated Identity und Full-Blown SAML Protocol und WS Trust Based Federated Identity. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass wir halt eben unser Service haben, dass es das Access Control Service ist, dass wir für unsere Services konfigurieren, also welche Tickets werden in welcher Situation für unsere Services ausgestellt. Da gibt es dann auch ein Secret, das ausgetauscht wird, ein Key, mit dem die Tickets verschlüsselt und oder signiert werden. Und dann gibt es halt eben Client-Applikationen, die da einen Token anfragen über einen HTTP-GET. Die bekommen dann einen Token zurück und mit dem Token können sie dann den REST-HTTP-Request mit dem Token im HTTP-Header verpackt auf das Cloud-Service durchführen, und das Cloud-Service wertet den Token aus und sagt dann, passt oder passt nicht, oder du darfst das und das, aber das nicht. Also was das Cloud-Service mit dem Token macht, das spielt dann im Endeffekt keine Rolle. Also kann man selber entscheiden. Das war ganz kurz der Vollständigkeit halber auch jetzt die App-Fabric dargestellt. Was ich jetzt noch mache, bevor wir in das Business Models und Pricing reingehen, ganz kurz zeigen, also SQL Azure, was war das Problem? Warum konnte ich mich nicht connecten? Ganz einfach, ich arbeite hier mit einer Maschine, die nicht in der Microsoft Domain hängt. Das ist meine Demo-Maschine. Die will ich eigentlich auch nicht in die Domain hängen, weil da kommen dann immer so viele Inventarisierungsservices drauf. Das ist nicht gut. Insofern, nachdem sie nicht in der Domain hängt, habe ich auch unseren Firewall-Proxy nicht installiert. Wodurch, wenn ich über das QAP-LAN versuche, mich nach außen zu verbinden, geht halt außer HTTP nicht viel mehr. Ja. Deswegen, die Lösung wäre gewesen, Variante 1, den Firewall-Client zu installieren. Geht aber nicht, weil ich nicht in der Domain hänge. Oder in diesem neuen Raum, wir sind übrigens heute Premiere, ja, die erste Veranstaltung in diesem neuen Raum, gibt es auch ein Free Internet for Everyone, und dieses Internet habe ich halt einfach genommen, und jetzt, Test, Connection succeeded, yeah. So, und jetzt können wir hergehen und können sagen, okay, Local SQL Express und Microblog ist unsere Datenbank, Test Connection, passt, next. Und dann wählen wir aus, was wir migrieren wollen. Category, Post und Rating wollen wir migrieren. Ja. Next. Also, das Wizard halt. MSDN Live. So, und wenn ich jetzt sage Process, dann würde man sagen, dass die Datenbank schon existiert und ich möge sie doch bitte gerne löschen. Und ich sage, ach Gott, na. So, gehen wir auf Databases. Sagen hier Drop. So, jetzt ist sie weg. Process, yes. So, jetzt tut er halt alles analysieren und schießt die Daten im Endeffekt rauf. So, nächster Schritt ist dann, während der da jetzt da migriert, ah ja, ich sehe schon fertig, finish. So, nächster, ja, und die Firewall musste ich jetzt natürlich auch da noch umkonfigurieren auf dieses hier. Das hat dann wirklich knappe 5 Minuten gedauert. Eine Frage? Okay, die Frage war, welche Verbindung braucht das Tool? Ich referenziere Nein, ich referenziere ganz kurz noch einmal zurück. SQL Azure Development Experience ist TDS. Also TCP/IP, Tabular Data Stream über Port 1433. So. Wo waren wir da? Da waren wir. Genau. So, und jetzt haben wir halt im Prinzip da eine Datenbank. Das heißt, wir können jetzt hier, wenn wir gehen auf File, New Database Engine Query, ganz wichtig übers Menü gehen, weil sonst kommt der Connection-Dialog nicht, können wir uns auch auf diese Datenbank mit SQL Server Authentication MSDN.at Pass Edward 1 Encrypt Connection Connect to Database Microblog Network Protocol ist TCP/IP. Dann können wir uns auch so da jetzt mit dem verbinden, können ein Query-Window aufmachen und können hier mal sagen Select Star from Sys.Objects F5 und irgendwo haben wir dann da unsere Post-Table zum Beispiel drinnen, da die siebte Row ist es. Ja. Und alles, was ich dann als nächsten Schritt eigentlich gemacht habe im Rahmen dieser Migration, ist herzugehen und diesen einen lustigen Link da aufzurufen und die Scripts runterzuladen, also diesen Support-Link, Scripts for a SQL Azure ASP.NET Membership, Download Modified Raw Scripts from here, das ist also auf code.msdn.com KB26191, auch das werde ich dann in den Slides als Link reinfügen, beziehungsweise glaube ich ist es eh schon drinnen, und da gibt es dann halt eben diese SQL Scripts, Install Common, Install Membership und so weiter. Und die kann man halt dann eben ausführen, ja, dass das halt dann auch wirklich funktioniert. Ja, das heißt Install Common. Achso, Elevated und nicht Elevated. Open Notepad, Ctrl-A-C, Ctrl-V. Ja, ich meine, das glaube ich kann sich jetzt jeder vorstellen. Ja, diese Skripts der Reihe nach durchführen, ja. Und dann im nächsten Schritt halt einfach hergehen, nachdem ich eh nicht anloggen muss bei meiner lustigen Applikation von Anfang an, wo ist denn das Visual Studio da? Nachdem ich eh nicht anloggen muss, können wir das auch so mal probieren. Das heißt, wir klicken dann hier die Database an, machen hier einen Refresh einmal. Klicken dann hier die Database an, sagen hier Connection Strings, Copy the Clipboard, Allow. So, und gehen jetzt in unser Visual Studio rein, haben hier Connection Strings im web.config. HC. Moment einmal. Ctrl-V. HC. So. Damit man wirklich nichts faken kann. Ja. Strg-C. Ctrl-V. KU. So, und da muss ich jetzt im Prinzip reingehen und nehme einfach diesen Connection String hier. Mit dem Passwort pass@word, das ist pass@word oder pass@word 1. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Test Connectivity. Okay, pass@word 1. Passt. Okay. Pass@word 1 und diesen Connection String, den nehme ich dann einfach her. Copy. Und da kann man für die Local SQL Server, also für Membership und so, kann man direkt einfügen. So. Das zweite ist ein ADO.NET Entity Framework Connection String. Da müssen wir uns bei den Metadaten vorbeihandeln. Bis hin zum ersten Quote. Das ist da. Und dann bis zum nächsten Quote markieren. Ctrl-V. Save. Und jetzt sollte die Applikation gegen SQL Azure gehen. Der Login wird natürlich nicht funktionieren, weil ich die ganzen Membership-Tables nicht angelegt habe. Und es sind jetzt auch keine Daten drinnen. Der CodePlex SQL Azure Migration Wizard, der migriert auch die Daten mit und da habe ich einen Tipp bekommen in der Pause. Und zwar muss man, wenn man diesen Migration Wizard von CodePlex verwendet, Username add Servername angeben, dann hätte alles funktioniert. Gut. Ja, wir haben keine Posts online, aber wie man sieht, es geht halt jetzt gegen den SQL Azure. Also das ist im Prinzip alles, was man dazu mal wissen muss, um starten zu können. Gut, damit haben wir den technischen Teil abgeschlossen und die letzten 20, 30 Minuten möchte ich noch damit verbringen, ein bisschen über Business Models und Pricing zu reden. Und in der Mittagspause stehe ich selbstverständlich für Fragen dann auch noch zur Verfügung. Ich habe vorher schon erwähnt, Cloud Computing ist eine zusätzliche Option. Es ist nicht so, dass wir jetzt da glauben, jeden zwingen zu müssen, in die Cloud zu gehen. Das macht keinen Sinn. Und wir sehen es auch wirklich als zusätzliche Option. Jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und fragt, ja, ist Cloud Computing etwas für mich, ja, dann ist die erste Antwort, die mir einfällt, naja, wann du von den Benefits profitieren kannst und wann die Limitationen nicht einschränkend sind, dann potenziell ja. Ja. In Wirklichkeit hängt es aber vom Szenario ab. Ja. Und ich habe viel diskutiert mit Leuten und mich sehr intensiv mit diesen Business-Themen beschäftigt und habe mal versucht, ein paar so typische Szenarien herauszufinden, für die meiner Meinung nach Cloud Computing prädestiniert ist, weil sie von den Vorteilen einfach nur profitieren können. Ja. Beispiel 1, ja, man nehme eine Online-Ticketing-Solution, ja, Beispiel Ö-Ticket. Ja. Wir machen zwar jetzt nichts mit Ö-Ticket, aber die werden für mich prädestiniert. Ja. Ö-Ticket verkauft Online-Tickets für Konzertkarten und so weiter. Und wie wir wissen, war letztes Jahr U2. Ja. Und wie wir auch wissen, hat es da leichte Probleme, wenn Karten bestellen gehen. Ja. Und das wäre prädestiniert, wo ich sage, okay, ich laufe in der Cloud mit standardmäßig an kleinen Set an Ressourcen, sagen wir 2 Web-Roles und 3 Worker-Roles, und mit denen schaffe ich das normale Business wie irgendwelche Opernball ist vielleicht jetzt auch, naja, sind auch nicht so viel, ja, Ballkarten zu verkaufen oder irgendwelche Konzertkarten von irgendwelchen kleineren Konzerten wie Placebo oder sowas, das ist jetzt nicht so, die hat auch viele Leute angezogen, aber nicht so wie U2 halt eben, ja, da komme ich mit 2 Web-Roles und 3 Worker-Roles locker aus, Beispiel, ja, fiktives Beispiel, und wenn ich jetzt weiß, okay, nächste Woche startet der U2-Konzertkartenverkauf für die letzte Tour, dann schraube ich in der Konfiguration die Web-Roll- und Worker-Roll-Instanzen mal 2 oder mal 3 rauf, zahle halt dann für die 3 Wochen, die, naja, eigentlich für die 2 Tage, die es braucht, bis diese Karten verkauft sind, oder die paar Stunden, ja, zahle ich halt ein bisschen mehr, und sobald alle Karten verkauft sind, schraube ich meine Konfiguration wieder runter. Das ist perfekt geeignet. Ja. Also die können, solche Plattformen können super profitieren von diesem Elastic-Faktor und von diesem Pay-Per-Use-Faktor. Das zweite, was ich jetzt nicht so direkt erwähnen darf, wer, was, wie, wann, ja, aber was auch spannend ist, Online-Marketing-Plattform. Ja. Nehmen wir mal an, man möchte als Firma neu ins Online-Marketing einsteigen, dann wird man üblicherweise kleiner anfangen, ja, und wird schrittweise wachsen, steady growth. Ja. Das heißt also, da kann ich schrittweise einfach Ressourcen dazuschalten mit dem Wachsen meines Business und muss nicht von vornherein große Investments tätigen. Ja. Und ganz ehrlich, Marketing, ja, Marketingdaten, die will ich eh, dass möglichst viele Leute haben, die sind nicht kritisch. Ja. Bei dem Online-Ticketing könnte man noch sagen, okay, die Payment-Daten mit Credit Card Numbers und so, ja, die sind sehr wohl kritisch. Die kann ich aber on-premise speichern. Ja. Also sprich, Szenario, App Fabric, connected ein Payment Service in die Cloud, und die Cloud kann nur über diesen gesicherten Kanal halt eben Payment Requests reinschicken. Ja. Oder halt klassischer Weg, wenn ich es über die Firewall aufmachen will. Ja. Dann Financial Statistics und Analyse. Könnte ich mir so vorstellen, dass ich sage, okay, einmal im Jahr zum Beispiel eine Bank, ja, macht einmal im Jahr den Riesenabschluss. Das dauert, da rennen die Prozessoren heiß bis zum Gehtnimmer, und den Rest halt eben des Tagesgeschäftes geht eigentlich für die derzeitige IT relativ gut, sage ich mal, von der Last. Ja. Also die werden sicher nicht komplett ausgelastet sein. Würde mich überraschen, wenn es so wäre, aber gut. Aber beim Jahresabschluss, da ist die Hölle heiß. Ja. Und jetzt könnte ich Folgendes sagen, na gut, meine kritischen Daten lasse ich on-premise, bleiben bei mir im Haus. Für den Jahresabschluss miete ich 20 Worker-Roles, die halt immer Teilaspekte von Messages zugeschickt bekommen, irgendwelche Kalkulationen machen, das Ergebnis aber wieder sofort on-premise in das Data-Center reinschicken. Ja. Da habe ich einmal im Jahr eine hohe Last. Im Endeffekt, wenn ich alles on-premise oder hosted mache, muss ich meine komplette Infrastruktur auf diese hohe Last ausrichten, damit der Jahresabschluss auch wirklich in 3 Tagen, 4 Tagen durchlaufen kann. Wenn ich das cloudmäßig rechne, dann richte ich meine On-Premise-Infrastruktur auf das Daily Business aus und für den Jahresabschluss kaufe ich oder miete ich einfach Cloud Computer Hours dazu. Ja. Das sind halt drei Szenarien. Ja. Es gibt viele Szenarien, die gut, die passen halt, ja, natürlich. Ja. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, wofür passt Windows Azure als Cloud-Plattform nicht, allein aufgrund des Kostenfaktors. Nehmen wir mal an, ich bin ein kleines Unternehmen und verdiene mein Hauptverdienst ist Fotografie. Ja. Das ist deswegen, weil ein Kollege von mir macht das. Luftbildfotografie. Ja. Und ich möchte einfach meinen Internetauftritt haben. Ja. Also aktuell no way, dass ich da günstiger fahre mit zumindest Windows Azure als Cloud-Plattform, weil es halt wirklich vom Pricing her auch auf sag ich mal, Produkt, auf Betrieb von Produkten, Online-Produkten ausgerichtet ist. Ja. Werden wir eh gleich sehen. Ja. Also da ist Shared Hosting oder Dedicated Root Server Hosting noch immer wesentlich billiger und ganz ehrlich, von der kleinen Webpräsenz, die braucht nicht hochskalierbar und hochverfügbar sein. Ja. Da profitiere ich von den Dingen einfach viel zu wenig, als dass ich mir das antue. Ja. Aber wie gesagt, für diese Szenarien, also für mich ist noch immer das beste Beispiel Online-Ticketing, das kommt auch nicht von irgendwoher. Ich habe mich auf der PDC sehr lang mit einem gewissen Chris Ault unterhalten, das ist ein Australier, der hat für Australien die Ticket Direct Plattform komplett mit Azure gebaut. Das ist auch einer unserer ersten internationalen großen Cases, Business Cases wirklich, und bei denen schaut es wirklich so aus, dass sie die komplette Web Presence über Azure fahren, und zwar fürs Daily Business brauchen sie zwischen 2 und 3 Web Roles, und datenbanktechnisch kommen die sogar mit ein paar Web Editions für den SQL Server aus, also sie partitionieren halt regionsweise und legen halt für jede Region eine Web Database an, SQL Azure. Und wenn halt dann wirklich einmal was Heftiges kommt, dann schrauben sie die Anzahl der Instanzen einfach hoch. Der Web Roles. Gut, das sind halt ein paar so Beispiele, die aus meiner Sicht ein bisschen verdeutlichen sollten, wie ich denken würde. Ja? Kann ich von Elastic profitieren? Kann ich von Pay-Per-Use profitieren? Und wahrscheinlich das Wichtigste für uns im Moment noch, ist Data Regulation und Compliance ein Problem? Wenn ja, forget it. Ja. Wenn nein, dann kann ich etwas damit machen. Ja. Beziehungsweise schaffe ich es, meine Daten on-premise zu halten und nur Last in die Cloud zu kriegen, dann könnte es auch interessant sein. Ja. Also das ist die Denkweise, die ich da einfach hätte. Ja. Zu sagen, okay, kann ich profitieren von dem? Wenn ja, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen ich profitieren kann? Und dann gehe ich halt raus. Von den Preisen her wird das Ganze wie folgt verrechnet, wobei die Preise auf den Slides, da müssen wir schauen, dann ich zeige nachher auf der Webpage, wo die Preise ständig aktuell sind, aber ich habe mir es gestern noch angeschaut, das ist auch noch auf den Slides aktuell. Compute Hour wird im Prinzip 12 Cent pro Hour für eine Small VM Size verrechnet. Geht dann rauf bis zu 80 Cent, glaube ich, für die größte VM Size pro Stunde. Wobei, was heißt Compute Hour? Compute Hour heißt, dass meine VM up and running ist und läuft. Also von der Initialisierung weg bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder sage, suspend und weg damit. Ja. Läuft sie. Auch wenn sie nichts zu tun hat, werden diese Compute Hours verrechnet. Ja. Gut, dann Storage wird verrechnet in Storage Transaktionen und in Storage Amount. Das heißt also, pro Gigabyte, das ich in einem Monat oder aufs Monat gerechnet speichert, zahle ich 15 Cent. Und pro Storage Transaction oder pro 10.000 Storage Transactions zahle ich 0,01 Dollar. Wobei die Preise kann man sich am Web auch schon in Euro anschauen. Also es ist alles schon auch auf Österreich lokalisiert. Wobei da das Spannende folgendes ist, das wird auf durchschnittlichen Verbrauch per Tag aufgerechnet. Das heißt, wenn ich am 1. eines Monats 30 GB speichere und die am 1. des Monats wieder lösche und den Rest des Monats nichts mehr speichere, dann wird mir 1 GB für dieses Monat verrechnet. Ja. So funktioniert das. SQL Server funktioniert per laufender Datenbank, das heißt also, wenn ich sage Create Database, dann wird verrechnet. Ja. Frage? die Master-Datenbank zählt nicht dazu. Die Frage war, zählt die Master-Datenbank bei SQL Azure beim Billing dazu? Die zählt nicht dazu, ist ausgenommen. Web Edition $10 pro Monat, Business Edition 10 GB $100 pro Monat. Mit all dem, was dahinter ist, Replication und so, das ist da alles mit dabei. Access Control, das ist am Slide nicht mehr aktuell. Access Control wird auf Transactions verrechnet. Das passt ja, genau. Steht da Connections? Na, das ist nicht mehr aktuell, Service Bus. Access Control wird auf Ticket Requests verrechnet. Ja. Also wenn ich für 10.000 Ticket Requests zahle ich 0,015 $. Das heißt also, wenn ich ein Ticket Request habe, zahle ich 0,015 $. Wenn ich 9.999 Ticket Requests habe, dann zahle ich auch diese 1,5 Cent. Service Bus wird nicht auf Message Operations verrechnet, sondern wird auf Connections verrechnet. Das heißt, wenn ich eine Verbindung aufbaue zum Service Bus, dann ist das eine Connection. Und die maximale Anzahl an Verbindungen, die ich gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Tag zum Service Bus aufgebaut habe, wird als Basis für die Verrechnung genommen. Das heißt, wenn ich am Montag 5 Connections als Maximum parallel offen habe, dann werden 5 Connections verrechnet. Auch wenn ich am Vormittag nur 3 und am Nachmittag nur eine offen hatte. Ja. Ich kann aber beliebig oft reconnecten. Ja. Also wenn eine Verbindung abbricht und ich baue die Verbindung neu auf, das zählt nicht als Connection. Es wird immer maximale Anzahl an aktiven Connections pro Tag als Verrechnungsbasis herangezogen. Dann noch dieses Instance Pricing, also $80 habe ich gesagt, $96 sind es tatsächlich, und die Instance Configuration für die Web und Worker Roles. Ich glaube, das kann man sich im Nachhinein dann eh recht gut anschauen, beziehungsweise ist die Information auch online verfügbar, und das werden wir uns dann gleich anschauen. Wir werden schrittweise einen Account anlegen. Ja? Ja? Es gibt die Möglichkeit, File-System-Mounting zu machen. Dann kann ich ihn als File-System im Endeffekt verwenden. Das war es eigentlich. Isolated Storage zum Beispiel auch noch. Wenn die Maschine weg ist, ist der Instance Storage auch weg. Ja. Also der Instance Storage ist nicht Blob Storage oder Table Storage. Das ist separat. Ja, genau. Data Center Transfer. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich wirklich ausfallsicher sein will, dann müsst ihr eigentlich hergehen und zum Beispiel in Europa auch sagen, na, meine Daten liegen nicht alle in einem Data Center, sondern ich habe meine Sachen verteilt über die Data Center. Und dann gibt es Transfer Rates in die Data Center rein und von den Data Centern raus. Ja. Das heißt also, wenn ich Replications habe zwischen Northern Europe und Amsterdam, sobald es online ist, dann zahle ich die entsprechenden Raten für ein- und ausgehenden Traffic. Wenn ich von meinem On-Premise Data Center Daten in das Data Center von Microsoft migriere, zum Beispiel in das Dublin Data Center, dann zahle ich für diese Migration von On-Premise in die Cloud $10 pro Gigabyte Income Traffic. Ja. Gut, wo ist das mit den Pricings und wie komme ich zu einem Account? Die einzige URL, die man sich merken muss, ist www.microsoft.com/Azure. Developers, Pricing, Offers. Pricing, Offers. So. Und da gibt es im Moment folgende Angebote. Es gibt ein Introductionary Special. Das Introductionary Special, wenn man sich das mal anschaut, das ist zum Ausprobieren gedacht. So, ich baue eine Cloud-Applikation und will mal ausprobieren, ob sie die deployen lässt und ob sie läuft. Ja. Da kriege ich im Prinzip pro Monat 25 Compute Hours for free, also kostet nichts, 500 MB Storage und 10.000 Storage Transactions, eine SQL Web Edition, und es steht im Prinzip eh alles da. Ja. Clue der Message ist, das Introductionary Offer gilt oder gibt es jetzt noch bis Juli, August diesen Jahres und ist gedacht, dass die Leute es ausprobieren können, Windows Azure, ohne schon etwas zu zahlen. Ja. Ganz, ganz wichtig, ich brauche schon eine Kreditkarte, um dieses Angebot zu kaufen, ja, denn wenn ich mehr konsumiere, dann wird über die normalen Raten verrechnet. Das ist ganz wichtig, das heißt, bitte, 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 wenn Sie es ausprobieren, und es ist cool, es auszuprobieren einmal, auszuprobieren, ja, macht sicher Spaß, aber die Instanzen nicht vergessen, offline zu nehmen. gut, dann gibt es einen Development Accelerator Core und Extended. Beim Development Accelerator werden über einen längeren Zeitraum gewisse Teilaspekte von Azure frei zur Verfügung gestellt und es beginnt erst nach einem halben Jahr Arbeit mit diesem frei verfügbaren Kontingent das tatsächliche Billing. Ja. Die Development Accelerator wird es noch ein bisschen länger geben und gehen eigentlich schon fast in MSDN-Mengen rein. Ja. Und wenn ich halt dann überschreite die Mengen, die inkludiert sind in den Base Unit, dann wird automatisch weiterverrechnet, allerdings um knapp die Hälfte des normalen Preises für 6 Monate lang. Ja. Gut, da gibt es eine Core und eine Extended Variante. In der Extended Variante wird ein bisschen mehr, also wird, ja, man kann es sich dann eher anschauen im Detail. Ja. Also es wird dann 52% Rabatt gewährt, also ein bisschen weniger Rabatt als beim Core-Offer. Dafür habe ich mehr Aspekte im Base-Unit for free drinnen. So, und dann gibt es halt das normale Consumption-Package. Und ja, wer von Ihnen hat eine MSDN, und das kann ich halt dann da kaufen, ja, wer von Ihnen hat eine MSDN-Subscription? Okay, so. msdn.microsoft.com/subscriptions Sign in. So, das machen wir zu. My Account. So, und unter My Account, das ist spannend, manchmal will ich das Passwort wieder wissen. Es ist nicht Passwort 1. So, unter My Account, dort wo Sie die Zuordnung Ihrer Live-ID zur MSDN-Subscription machen können, unter My Account, gibt es hier einen Punkt, Windows Azure Platform. Wenn man da draufklickt, ich werde es jetzt nicht mehr machen können, weil ich habe es schon gemacht, wenn man da draufklickt, wird man auch auf dieses Microsoft Online Services Business Portal redirected. Er sagt mir hier jetzt, das von Ihnen angeforderte Werbeangebot kann nur einmal verwendet werden. Ist verständlich. Im Endeffekt kommt man, wenn man auf diesen Link von MSDN klickt, direkt in den befüllten Einkaufswagen rein mit dem MSDN-Offer. Da muss man noch auschecken, da muss man halt dann auch Kreditkarte und Kontaktdaten angeben. Und dann kriegt man innerhalb von, also bei mir hat es knappe 10 Minuten gedauert, habe ich ein E-Mail zugeschickt bekommen, dass mein Account aktiviert wurde und ich konnte loslegen. Ja. Genauso funktioniert das halt dann, wenn ich das Introductionary Offer oder sowas zum Beispiel kaufe. Ja. Das heißt also, wenn wir wieder auf www.microsoft.com/Azure gehen, Pricing Offers, und ich sage hier Austria und sage hier dann Buy, das Introductionary Special. So, jetzt nehme ich eine andere Live-ID. So, dann schaut es im Prinzip so aus, dass man halt diesen ganzen Zinnober da ausfüllen muss. Am Europlatz 3, 1120, Wien, Österreich, Telefonnummer, ja, irgendwas. Ist ja nicht so wichtig. So, ich stimme zu. Weiter. Erforderlich. Was ist erforderlich? Ah. In Österreich haben wir halt so lange Telefonnummern. 0, 0. So, na, das sind die typischen Registrierungswissatz. Ne? Microsoft, na, privat muss ich da jetzt machen. Private. Private Usage. www.mszcool.at/blog. Primäre Aktivität. Sonstige, oder? Genau, Buchhaltung ist gut. Werbung, Marketing klingt immer gut. Und wir sind super groß, ja. So. Gut, da muss man das nochmal bestätigen. Wenn man sagt fertig, dann kommt. Dann muss irgendwann muss dieses Kreditkartenfensterchen kommen. Genau. Also jetzt habe ich mich registriert, dann liegt es da in diesem Card drinnen und jetzt sage ich zur Kasse gehen und dann will er noch Kreditkartennummer von mir haben und dann sagt er mir, er schickt mir ein Mail zu, dauert dann 10 Minuten und ab dann habe ich Zugriff. Also es gibt keine Tokens mehr oder sowas, mit denen ich was freischalten muss, sondern sobald ich gekauft habe, dauert es 10 Minuten und dann kann ich loslegen. Frage? Die Frage war, kann man sich auch online anschauen, welche Kosten zustande gekommen sind und so weiter. Es gibt eine Möglichkeit über dieses Online-Portal. Ich müsste mir aber selber den Link raussuchen, aber es gibt definitiv eine Möglichkeit. Gut, aber das passiert auch über dieses Portal und nicht über das Windows Azure Portal. Also Windows Azure Portal Technik, Microsoft Online Services Portal Business. Ja. Gut. Also so kommt man zu einem Account. Ich würde empfehlen, für das Gewinnspiel, das wir planen, so einen Introductionary Account zu nehmen. Das Gewinnspiel ist in einem sehr frühen Stadium in meinem Kopf. Ja. Der Rolf hat das jetzt gleich mal so als Aktion aufgenommen. Das heißt, ich muss es jetzt einmal finalisieren. Aber das werden wir auf jeden Fall so machen, dass das mit dem Introductionary Offer geht und dass man da halt einmal einen Request schickt. Muss man noch überlegen. gut. Die SLAs stehen auch online zur Verfügung. Also ich würde nicht das Slide als Basis hernehmen, das habe ich nur metaphorisch da reingenommen. Am besten ist es auf www.microsoft.com/downloads zu gehen und dann nach Azure SLA zu suchen. Azure SLA. Und dann findet man dort genau diese vier Downloads. Da sind die SLAs genau beschrieben und es ist auch da drin beschrieben, was passiert, wenn wir die SLAs nicht erfüllen. Dann gibt es entsprechende Rückvergütungen. Und das steht da drinnen ganz genau beschrieben, wie das zu verstehen ist. Gut. Vielleicht ein paar Gedanken noch von meiner Seite zum Abschluss im Sinne von Business Models. Das ist auch etwas, das zum Beispiel diese Ticket Direct mit dem Chris Old gemacht hat. Ich würde wirklich versuchen, mir einen Businessplan, um zu erkennen, ob es jetzt kosten-nutzen-technisch passt, ja, einen Businessplan auf Basis von Szenarios zu überlegen. Ja. Das heißt, sobald ich meine Use Cases habe, kann ich jeden Use Case hernehmen und kann sagen, okay, Use Case Publish a Blog Post bedeutet, dass im Schnitt 5 MB Attachment plus eine Storage Transaction Blob plus eine Storage oder zwei Storage Transactions Table zustande kommen. Das heißt, jedes Blog Publishing kostet mich so und so viel Cent. Ich mache im Schnitt 10 Publishings pro Monat, daher sind es pro Monat so und so viel Euro. Ja. Und das einmal einfach so in einem Businessplan zusammenfassen, dann den Revenue-Aspekt dazu nehmen, also womit verdiene ich mein Geld, schalte ich Werbung auf meiner Plattform oder habe ich kommerzielle Posts, für die ich bezahlt werde, oder ist jetzt man auf das Blog-Beispiel umgemünzt, ja. Habe ich absichtlich gewählt, weil es halt einfach zu verstehen ist, ja, aber fiktives Beispiel natürlich. Im Webcast werden wir ein ernsthafteres Beispiel machen, also eine Online-Jobvermittlung für Enterprises wäre da so mein Szenario-Idee und das würde ich dann gern oder möchte ich im Rahmen der Webcasts dann auch genau so aufbauen, wie ich das für dieses Blog-Beispiel hier gemacht habe. So, und zwar haben wir hier einen Businessplan. Ich musste auch einen internen Businessplan machen, weil wir auch intern gegenverrechnen müssen. Also wir kriegen es nicht for free als Subsidiary. Und da habe ich mal für dieses Blog-Szenario einen vereinfachten Businessplan zusammengestellt, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt dafür, wie ich das angehen würde. Ja. Also ich habe gesagt, okay, ich gehe von einer kommerziellen Blog-Plattform aus. Das heißt also, ich bin so ein Business-Blogger wie Hugh McLeod, der wirklich für manche Blogs bezahlt wird. Ja. Und zusätzlich habe ich noch ein anderes Szenario mir überlegt. Ja. Und es gibt drei Dinge, die ich hier betrachtet habe in dem Businessplan. Ich habe gesagt, naja, es gibt Fixkosten. Dinge, die unabhängig von der Last sind, die ich immer für den Betrieb meiner Plattform brauche. Ja. Diese Fixkosten sind die Web-Roll-Instances, die 24x7 über 30 Tage im Schnitt pro Monat online sind. Das heißt also 1440 Computer-Hours. Wenn ich das mit einer Small-Instance-Size zusammenrechne, die Kosten habe ich da hinten zusammengefasst, F5, ja. F5 ist diese hier. Drei Instanzen oder zwei Instanzen kosten mich $172,80 im Monat. Ja. Wenn ich das Ganze auf eine Instanz zum Beispiel runterschraube, dann kostet es mich $86, das sind also so ungefähr 70 Euro. Dann bin ich aber nicht ausfallsicher. Ja. Mit einer Instanz bin ich nicht 100%ig oder 95, können wir das SLA von 99,95% nicht erfüllen, weil wir eine Zeit brauchen, um zu erkennen, aha, eine Webroll oder eine Workerroll ist down, nimm eine andere ab. Ja. Also wirkliche 99,95%ige Ausfallsicherheit kriegt man ab zwei Instanzen. Dann haben wir gesagt, okay, bauen wir zwei SQL Azure Web Databases, haben wir $20 im Monat, gut, Business Editions haben wir keine. Und dann habe ich zwei Use Cases betrachtet. Ja. Use Case Nummer 1, Publish Code Blog Post Entry mit Samples und so. Wie viel mache ich pro Monat im Schnitt? Also ich bin wirklich ein professioneller Blogger. 80, etwas mehr als die Hälfte davon sind kommerziell. Das heißt also für den Code Download oder für das Asset, das darauf geladen wird, muss man halt eine kleine Gebühr von $2 bezahlen. Ja. $2 ist okay, kommt halt darauf an, was man da hochladet. Ja. Gut, okay, das sind einmal die Eckdaten, ja, für diesen Case. Dann, was muss ich an Transaktionsvolumen rechnen? Naja, Storage Transactions pro Publication ist einmal Blob Storage und einmal Table Storage, so wie es wir hier gemacht haben, in unserem Sample. Ja. Das heißt, zwei Storage Transactions, wir haben 160 Storage Transactions pro Monat, das ist also ein Paket. Ja. Das heißt also 0,01 Cent Dollar. Gut. Dann, Average Storage Amount per Publication, sagen wir sind so 3 MB. Ja. Und das wäre dann aufgerechnet, quasi auf alle Postings pro Monat, wären das irgendwas so bei 24 MB, wäre auf das ganze Jahr gerechnet 5,7 GB. Ja. Gut. Dann habe ich noch ein zweites Szenario genommen. Wieder. Average Number of Business Commercial Publications 5 pro Monat. Also das wäre so das Business-Portal von .NET Nuke, wo ich meine Modules halt für einen kleinen Preis verkaufe. Ja, sowas rennt irrsinnig gut. Ja. Und ich meine, $2 für ein Payment-Module für .NET Nuke würde ich schon zahlen. Und so ähnlich war die Idee für mein zweites Szenario. Naja, könnt ihr vom Blog auch machen, dass ich irgendwelche kleinen Mini-Module für irgendwelche tollen CMS und Blog-Engines poste und dafür halt einen Unkostenbeitrag von 2 Cent verlange. Ja. In US-Dollar. Ja. Dann sage ich hier, okay, ich habe 5 Publications per Month. 200 Leute kaufen im Schnitt den Inhalt einer Publication. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, ich wäre ungefähr meine $40 pro Monat mit diesen kommerziellen Publications einnehmen. Und dann dasselbe Spielchen nochmal mit Storage Transactions, Storage Amount und so weiter aufgerechnet. Damit habe ich da die Kosten, die pro Monat anfallen für dieses Geschichtel. Und das rechne ich halt dann einfach gegen. Ja. Und je nachdem, also jetzt steige ich mit $94 pro Monat Gewinn aus, wenn ich natürlich jetzt dann nur mehr einen Cent pro Commercial Posting verlangen, ist das plötzlich ganz anders. Ja. Nur das sind die Arten von Kalkulationen und ich mache das da jetzt sehr offen einfach. Ja. Man kann vielleicht sagen, auf den ersten Blick, boah, ist teuer. Ja, also Azure richtet sich halt einmal in erster Instanz an Produkthersteller. Die Preise werden fallen, definitiv. Aber wenn ich genug profitieren kann und sagen wir, gerade mit so einem Szenario, wie ich möchte meine .NET Nuke Module verkaufen, mehr Leute erreichen, nämlich den ganzen Globus, und dadurch schafft, diese Sales-Zahlen zu heben, dann rentiert sie sich vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Diesen Plan muss im Prinzip jeder für sich selbst aufstellen. Ich habe damit eigentlich nur versucht, die Denkweise zu vermitteln, wie ich an so einen Businessplan herangehen würde. Ja. Gut. Soweit, so gut. Damit sind wir am Ende des heutigen MSDM-Briefings angekommen, sogar fast pünktlich, unglaublich. Ja, für mich die Key Talking Points, Cloud Computing, wenn man es ganz, ganz kurz definiert, ist im Prinzip nichts anderes als wie Outsourcing und Offshoring auf extrem hohem Abstraktionslevel, wenn man so will. Die Frage, ob die Cloud etwas für einen ist oder nicht, ist bei weitem und in keinster Weise eine technische Frage. Das ist ausschließlich aus meiner Sicht eine Business-Frage. Kann ich von den Aspekten, die mir Cloud Computing bietet, profitieren, um mit meinem Business mehr zu skalieren? Weil natürlich, es gibt immer auch Situationen, wo es auch eine technische Frage ist, aber primär, glaube ich, ist es eher eine Business-Frage. Und diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, egal auf welche Plattform er setzen wird, schlussendlich. Die Windows Azure Plattform ist selbst ein Plattform-as-a-Service-Angebot mit drei Komponenten, nämlich einem Operating System, das sich um Compute, Storage und Management kümmert, einer relationalen Cloud-Datenbank-Infrastruktur, SQL Azure, um das klassische RDBMS in die Cloud zu bringen, und last but not least die App Fabric als Integration-Plattform between On-Premise und Cloud. Unsere mittel- und langfristige Strategie ist es wirklich, eine Konvergenz am Plattform-Stack zu erreichen, sodass man Dinge, die man On-Premise macht, fast gleichermaßen in der Cloud machen kann und vice versa. Und die ersten Schritte, glaube ich, haben wir da mit Windows Azure schon recht gut getan. Also wenn wir jetzt einmal von diesen Cloud-typischen Scale-Storage-Geschichten, Table und Blob absieht, glaube ich, kann man doch relativ viel von seinem Know-how einfach wiederverwenden. Natürlich muss man einiges dazulernen, ist klar. Gut. Die Frage war, wird es all along eine große Konkurrenz zu den derzeitigen Hostern werden? Die Antwort ist nein, wir haben nicht vor, mit unseren Hostern in Konkurrenz zu treten, sondern wir würden das als zusätzliches Offering sehen, und wir werden auch in Richtung Private Cloud etwas investieren, was dann wieder für die Hoster eine Möglichkeit darstellt. Gut, Next Steps. Ich würde einfach einmal dieses Introductionary Offer an Account lösen und einfach mal ausprobieren. Wobei ausprobieren, da brauche ich noch keinen Account online, sondern das kann ich mit der Dev Fabric lokal natürlich auch machen. Ne? Aber es ist dann halt schon was anderes, und man lernt auch wieder einiges dabei, wo man bei der Konfiguration und so aufpassen muss, wenn man es dann wirklich in die Cloud deployt. Ja? Falls es Interesse gibt, ich sage es dazu, wir müssen lokal als Niederlassung auch sehr viel noch lernen in dem Umfeld, und am besten lernen wir, indem wir coole Referenzprojekte gemeinsam mit Kunden und Partnern machen. Und das ist auch ein Interesse von uns, da wirklich Referenzen gemeinsam aufzubauen, und da würden wir auch einiges investieren. Das heißt, wenn es das Interesse gibt, stehe ich jederzeit für solche Ideen, was wir gemeinsam machen könnten, in diesem Umfeld zur Verfügung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite selbstverständlich auch, falls es irgendwelche Fragen gibt, die wir heute nicht mehr klären können oder die halt einfach offen geblieben sind. Dann noch ein paar Ressourcen. Die Slides werde ich auf www.codefest.at, das ist die einzige URL, die Sie sich merken müssen, publizieren. Und dort kriegen Sie dann die Demos, Slides und alles drum und dran, inklusive den Einzelschritten, die wir durchgemacht haben, zum Download, und können das auch selber ausprobieren. Ja, das Developer Community Update haben wir schon gesehen am Beginn. Wie gesagt, noch einmal die Erinnerung auf die kommenden MSDM Briefings. Coding for Fun 19.02. PHP und Ruby on Azure 24.02. Die Azure Tutorial Serie, wo auch ein Step-by-Step Artikel, wie setze ich meine Entwicklermaschine auf, drinnen ist. Auf codefest.at dann auch die Materialien. Das Gewinnspiel. Wir werden es so machen, dass wir schauen, dass wir das Gewinnspiel nächste oder übernächste Woche auf Codefest ankündigen, offiziell, und Sie werden es auch im Danke-E-Mail zu dieser Veranstaltung drinnen haben. Wie gesagt, meine Idee, meine ursprüngliche, aber das müssen wir alles noch ein bisschen verifizieren, wäre, wir von Microsoft-Seite publizieren eine Cloud-Application, sie publizieren eine Cloud-Application, die unsere Cloud-Application aufrufen muss, und nur wenn unsere Cloud-Application über cloudapp.net auch ihre Cloud-App erfolgreich aufrufen kann, nehmen sie an dem Gewinnspiel teil. Das war so meine Idee. Müssen wir noch schauen, wie wir das genau jetzt dann umsetzen. Ja. Gut. Ja, Big Day ist nochmal die Erinnerung. Und in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Irgendwie ist der Drive in der Früh gleich gekommen, obwohl ich bis um 1, 2 in der Früh die Migration da gemacht habe. Bin richtig munter. In diesem Sinne, vielen Dank auch von meiner Seite und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.